Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen und natürlich auch nicht nur die, die hier sind, sondern auch die über den Livestream jetzt live zugeschaltet sind. Wir haben ein ganz interessantes Thema in diesen Tagen. Und zwar geht es um das Buch Esther. Und dieses Buch ist eines der seltsamsten Bibelbücher überhaupt. Der Name Gottes fehlt. Nicht einmal findet man der Herr, Gott, der Ewige oder was auch immer. Zudem über Gebet, Opfer, Priester und Propheten wird gar nicht gesprochen. Auch diese Ausdrücke kommen überhaupt nicht vor in dem Buch. Und das, obwohl wir sehen werden, dass in dem Buch Esther tatsächlich gebetet wurde. Und zwar ganz intensiv, aber es wird nicht Gebet genannt. Und so fragt man sich, also was bedeutet das? Und es gab auch Rabbiner in der Vergangenheit, die haben miteinander Diskussionen geführt. Warum ist eigentlich das Buch Esther im Kanon der biblischen Bücher drin, wenn ja nicht mal der Name Gottes darin vorkommt? Und es konnte dann eine gute Antwort gegeben werden, warum dieses Buch eben zu den vom Heiligen Geist inspirierten Büchern des Alten Testaments gehört. Aber gerade in diesem Zusammenhang, der Name Gottes fehlt, Gebet, Opfer, Priester, Propheten werden nicht erwähnt, ist es umso verblüffender, wenn man entdeckt, dass grundlegende neutestamentliche Lehren, die besonders in den Briefen an die Galater und an die Römer ausgeführt werden, in bildlicher Form im Buch Esther vorweggenommen sind und bis in kleine Details veranschaulicht werden. Es geht also um den Konflikt zwischen Fleisch und Geist. Und wir wollen jetzt in diesen Tagen zusammen entschlüsseln, wie in dem Buch Esther ein atemberaubendes Drama beschrieben wird. Und bis man das entdecken kann, muss man eben zuerst einmal den Schlüssel bekommen. Also man muss wissen, was die Personen und ihre Darsteller angeht. Wenn man das einmal weiß, dass zum Beispiel, ich nehme es schon mal vorweg, Ahasveros, der König, bedeutet die Seele. Esther, den menschlichen Geist. Mordechai, den Heiligen Geist. Und so weiter. Und sobald man weiß, welche Person was bedeutet, dann geht nachher alles auf wie ein Puzzle. Also wirklich bis ins letzte Detail. Das wird uns also ständig wieder ein Aha-Erlebnis, das echt verblüfft, geben in diesen Tagen. Aber eben, man muss den Schlüssel kennen. Und wenn ich den Schlüssel gebe am Anfang, dann wird man denken, das klingt ein bisschen gesucht oder ein bisschen fantasievoll. Okay, ganz gut verstehen. Es wirkt effektiv so im ersten Moment. Aber wir machen dann den Test. Und es ist immer so bei der Bibelauslegung, der Test ist der. Es muss alles aufgehen. Sobald es irgendwo klemmt, wissen wir, die Auslegung ist falsch. Es darf nie klemmen. Also, man stellt sich vor, ein Tausender-Puzzle und dann, man ist überzeugt, das gehört da rein, aber es geht nicht. Man drückt, ja, aber wenn man da etwas kaputt macht, das ist der Beweis, dass man da einfach falsch gearbeitet hat. Und so ist es bei der Bibelauslegung auch. Es muss alles aufgehen und dann ist es die richtige Auslegung. Und sonst einfach eine falsche, und die muss man verwerfen. Alles, was wir da im Buch Esther entdecken werden, ist von ganz praktischer Bedeutung für den Lebensalltag als Christ. Und wer diese Belehrungen des Buches Esther beherzigt, hat auch den Schlüssel zur Lösung vieler geistlicher Probleme und zwischenmenschlicher Konflikte. Von allen Arten, in Ehe, Familie, Gemeinde und im Beruf. Ich denke, manche von euch kennen den Namen Professor Wilder Smith. Das war ja ein großer Pionier, einer der ersten großen Naturwissenschaftler, der richtig den Kampf gegen die Ideologie der Evolutionslehre aufgenommen hatte. Und er hat ein beeindruckendes Lebenswerk zurückgelassen. Und unter seinen zahlreichen Büchern gibt es eines, das heißt Grundlagen zu einer neuen Biologie. Also, er wollte aufzeigen, wie die Biologie völlig reformiert werden muss. Und zwar, indem man alles, was mit der Ideologie der Evolution zusammenhängt, eben entfernt. Und in diesen Tagen werden wir sehen, das Buch Esther liefert uns die Grundlagen zu einer neuen Psychologie. Eine Psychologie, die alles verwirft, was an säkularen Theorien in den vergangenen Jahrzehnten, das hat ja begonnen im 19. Jahrhundert, was da alles aufgebaut wurde, an Theorien, die der Bibel widersprechen. Und jetzt werden wir wirklich von der Bibel her sehen, wer ist der Mensch? König David hat die Frage gestellt im Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Er schaut den Sternenhimmel an, sieht man dort im Psalm 8, und dann fragt er, was ist der Mensch? Und das ist eine der tiefsten Fragen. Was ist der Mensch? Es gibt noch eine tiefere Frage. Wer ist Gott? Aber diese beiden Fragen hängen sehr direkt zusammen. Und zwar aus dem Grund, weil die Bibel sagt in 1. Mose 1, dass Gott den Menschen erschaffen hat in seinem Bild. Das heißt also, man kann den Menschen nicht verstehen, wenn man nicht eine Gotteserkenntnis hat. Weil der Mensch im Bild Gottes erschaffen worden ist. Da war mal ein Philosoph, also so sagt es die Anekdote, in einem Park auf der Bank, und dann kam ein Polizist und wollte wissen, wer sind Sie? Und dann greift er sich an den Kopf. Wenn ich das nur wüsste. Ja, dabei wollte er nur die Idee. Und dann wäre das erledigt gewesen. Aber das ist eben gerade der große Punkt. Was ist der Mensch? Und in der säkularen Psychologie hat man seit dem 19. Jahrhundert versucht, da einzudringen in dieses Geheimnis, was der Mensch ist. Und man kann sagen, 2021, das Geheimnis wurde nicht gelüftet. Warum? Weil ganz wesentliche Dinge über den Menschen weggelassen worden sind. Wir sehen hier auf der Folie eine Darstellung, eine schematische Darstellung des Menschen nach der Bibel. Nach der Bibel ist der Mensch eine Dreieinheit von Körper. Das ist hier dieser äußere Kreis. Körper und Seele und Geist. Eine Dreieinheit. So wie Gott dreieinig ist, nämlich der Vater, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und der Mensch wurde im Bild Gottes erschaffen. Und darum ist er auch eine Dreieinheit. Und tatsächlich wird in 1. Korinther 2 zum Beispiel der Geist des Menschen, der uns befähigt zu höherem Denken, verglichen mit dem Geist Gottes. Und es wird gesagt, dass nur der Geist Gottes die Tiefen Gottes erforschen kann. Und so weiß auch nur der Geist des Menschen, was im Menschen drin ist. Und nun, in der säkularen Psychologie spricht man auch natürlich vom Körper. Soma, ja, da spricht man auch von Psychosomatik, ja, Zusammenhang zwischen Seele und Körper. Und dann natürlich sehr viel über die Seele. Psychologie heißt ja die Lehre oder Wissenschaft von der Seele. Psycho kommt von Psyche, griechisch Seele. Und Man spricht aber auch von Geist, obwohl man nicht von Pneumatologie spricht. Das wäre die Lehre vom Geist, ja? Sondern man spricht immer von Psychologie. Aber man spricht in der Psychologie auch über den Geist des Menschen. Aber jetzt ganz wichtig. In der säkularen Psychologie glaubt man nicht, dass es eine Seele gibt, die immateriell eine selbstständige Einheit ist, zusätzlich zum materiellen Körper. Und man glaubt auch nicht, dass es einen Geist gibt, der immateriell eine eigene Einheit ist im Vergleich zum Körper, der aus Materie besteht. Sondern man glaubt, dass der Mensch eigentlich eine biochemische Maschine ist. Aber so kompliziert, dass durch diese Prozesse im Gehirn und in den Synapsen und in den Nervenbahnen und so weiter etwas entsteht, was man bezeichnet als Seele, als Geist. Aber es ist quasi ein Ergebnis aus chemischen, physikalischen Prozessen in der Materie des Körpers. Das ist wirklich so. Und natürlich spricht man eben, die Seele hat einen Einfluss auf den Körper, aber es ist nicht so. Ihr könnt das wirklich testen bei säkularen Psychologen, Psychiatern. Ja, aber Seele, ist das etwas Zusätzliches zum Körper? Nein. Ja, aber die Seele hat ja einen Einfluss auf den Körper und der Körper wieder auf die Seele. Ja, natürlich. Aber was ist die Seele? Das ist ein Ergebnis aus all diesen komplizierten physikalischen und chemischen Prozessen im Körper. Und darum, das betrifft jetzt die Informatiker, darum glaubt man eben in der säkularen Welt, dass es mit der Zeit, wenn die Computer noch komplexer werden, schließlich sich da eine Art Seele oder Geist entwickeln werden. Dass also künstliche Intelligenz, das ist ein Begriff, der übrigens sehr problematisch ist, aber künstliche Intelligenz so weit geht, dass schließlich sogar ein Bewusstsein entstehen wird in diesen Maschinen. Ja? Aber wir wissen von der Bibel her, nein, das wird nie so kommen. Weil Seele und Geist eben etwas ist, das Gott erschaffen hat, immateriell, zusätzlich zum materiellen Körper, und diese drei zusammen bilden eine so vollkommene Einheit, die man nicht einfach entwirren kann. So vollkommen eins, dass sobald hier eine Trennung geschieht, dann ist der Tod erfolgt. Man denke nur an diesen jungen Mann Eutychus, der da im Fenster saß, als Paulus in der Gemeinde in Troas predigte, gut ziemlich lange, bis Mitternacht, und dann wurde er vom Schlaf überwältigt, weil er offensichtlich den Vortrag nicht so spannend fand. Aber objektiv war er ja spannend. Ja? Aber es gibt Leute, die sagen subjektiv, das ist eine langweilige Predigt. Und dann fiel er raus, vom Fenster runter, und wurde leblos aufgehoben, und Paulus sagt, pst, die Seele ist noch in ihm. Der war leblos, also bewusstlos, Nekros, das Wort, das dort verwendet wird, bedeutet effektiv tot im eigentlichen Sinn, dann aber auch leblos oder wirkungslos. Ja, also mit dem Wort wird auch beschrieben, wenn jemand das Bewusstsein verloren hat, und nachher wird er dann zur Freude aller in der Gemeinde wieder wach vorgestellt. Und das war also eine ganz besondere Sache, aber man muss sagen, es war nicht so, dass Paulus dort einen Toten auferweckt hat, weil die Seele noch drin war. Wäre die Seele weg gewesen, dann muss man sprechen vom Tod. Ja, das ist alles ein bisschen, um auf den Geschmack zu bringen für das Thema, das wir in diesen Tagen miteinander anschauen werden. Und jetzt habe ich nur so ein paar Bibelstellen erwähnt, aber wir werden das ganz Stück für Stück genau anschauen und die Bibelstellen analysieren, die uns eben auch im Neuen Testament Licht geben für das Alte Testament um dieses Drama. Der Konflikt zwischen Fleisch und Geist gut verstehen zu können. Und dann noch etwas. In der säkularen Psychologie spricht man also von Seele, von Geist und Körper, aber meint nicht das Gleiche wie in einer biblisch begründeten Psychologie, in einer neuen Psychologie. Und weiter spielt in der säkularen Psychologie der Begriff Fleisch nicht die Rolle, die es spielen müsste. Fleisch, das ist ein Begriff, den der Apostel Paulus im Römer- und Galaterbrief wiederholt verwendet und bezeichnet damit die böse, sündige Natur des Menschen, die man als böses Verlangen in sich spüren kann, jeden Tag. Und natürlich in der Psychologie, in der tiefen Psychologie von Freud, da ist die Rede von Es. Ja? Und das hat natürlich etwas zu tun mit den bösartigen Trieben im Menschen. Aber Freud hätte nie gesagt, der Mensch ist im Kern böse. Ja? Und völlig verdorben. Aber wir werden sehen, das Neue Testament lehrt, dass der Mensch gefangen ist von dieser Kraft in uns, dem Fleisch. Wir nennen es also nicht Es, sondern das Fleisch oder auch, wie das Neue Testament, die Sünde in der Einzahl. Das ist nicht eine bestimmte Tatsünde, sondern die sündige Natur in uns. Und die ist so verdorben, dass die Bibel sie einfach nennt, die Sünde. Weil sie nichts anderes kann, als Sünden zu produzieren oder anzuregend, um Sünden zu tun. Und nun, wenn man das eben in der Seelsorge nicht berücksichtigen würde, dann kommt man überhaupt nicht ran an die eigentlichen Probleme des Menschen. Und dann ist auch der Begriff Schuld ein problematischer Begriff. Ja, darum wird auch sehr oft gesprochen im säkularen Bereich über Schuldgefühle. Aber nicht unbedingt über konkrete Schuld, ja? Und wenn man dann eben die Probleme verlagert auf Schuldgefühle, ja, dann ist man bemüht, die Gefühle wegzubringen, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Das wäre so, wie wenn ich mit meinem Auto fahre und dann kommt so ein gelbes Lämpchen mit so einer Art Krug, ja, und ein Tropfen dran. Und ich habe gelernt, dann sollte ich nicht mehr weiterfahren, sondern unbedingt Öl nachfüllen. Aber ich könnte es mir auch einfacher machen. Ich habe immer ein kleines Hämmerchen bereit, ja, und sobald das Lämpchen kommt, ja. Und das wird oft gemacht, wenn man einfach Schuldgefühle therapieren will, ja, und nicht das eigentliche Problem. Und Schuld benötigt auch Vergebung. Nicht nur Vergebung von anderen Menschen, sondern Vergebung von Gott. Aber das sind eben Dinge, die werden in einer säkularen Psychologie ausgeklammert. Und dann haben wir hier weiter den Heiligen Geist. Das Neue Testament zeigt uns, dass für einen Menschen, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der Heilige Geist eine ganz wesentliche Rolle spielt, weil bei der Bekehrung empfängt man den Heiligen Geist. Und er wohnt im Körper, sagt 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Und die Kraft des Heiligen Geistes ist natürlich etwas ganz, ganz Wesentliches. Aber geht ein Gläubiger zu einem säkularen Psychologen oder Psychiater und der kann gar nichts anfangen mit diesem Begriff Heiliger Geist und was er im Leben eines Gläubigen bewirkt. Das ist Fantasie für ihn, ja? Aber dabei ist das ja etwas ganz Wesentliches, wenn es geht um Psychologie für einen Christen, ja? Also, Da haben wir schon mal ein kleines Licht auf das, was kommen wird in diesen Tagen, und werden sehen, weil diese Dinge doch recht kompliziert sind. Fleisch, Seele, Geist, Heiliger Geist, Körper und wie das zusammenwirkt. Darum hat Gott uns dieses Bilderbuch gegeben, das Buch Esther. Und das macht das Ganze so anschaulich, dass man das einfach dann auch viel besser im Gedächtnis hat. Das ist der Grund, warum man sagen kann, das Neue Testament ist im Alten verhüllt und das Alte Testament ist im Neuen Testament enthüllt. Ja? Und dieses Zusammengehen von Alten und Neuen Testament, das werden wir auf grandiose Art und Weise da beim Studium des Buches Esther erleben. Und nun möchte ich aber mal ganz kurz noch erwähnen, die Sache mit dem Namen Gottes. Im Judentum hat das schon viel Mühe gemacht. Ein Buch in unserer Bibel, das den Namen Gottes nie erwähnt. Und dann hat man aber die Antwort bekommen, indem jemand darauf hingewiesen hat, das ist genau die Illustration von 5. Mose 32, Vers 20. Schlagen wir mal auf. Dort spricht Gott zu Israel und zeigt ihnen, wenn sie sich von ihm und seinem Wort der Bibel abwenden, was dann Schreckliches geschehen würde. 5. Mose 32, Vers 20. Und er sprach, also er Gott, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn ein Geschlecht voll Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Nun, wir werden gleich auch den geschichtlichen Hintergrund des Buches Esther kennenlernen. Und da werden wir sehen, das ist ein Buch, das handelt von dem Thema der Wegführung der Juden nach Babylon, in die babylonische Gefangenschaft, wegen ihrer Sünde. Der Staat Juda wurde zusammengeschlagen, der Tempel, der Salomo-Tempel, dem Erdboden gleichgemacht und Jerusalem, die Hauptstadt, ging in Flammen auf. Die Juden wurden deportiert in den heutigen Irak nach Babylonien. Und nach Jahrzehnten haben die Perser das babylonische Reich erobert. Die haben den Juden die Erlaubnis gegeben, sie dürfen wieder heimkehren in ihr Land. Aber da ging nur ein Überrest. Viele blieben und breiteten sich sogar noch weiter aus in Asien. Und so entstand eine Diaspora, eine Zerstreuung der Juden. Und diese Rabbiner, die da erklärt haben, warum im Buch Esther der Name Gottes nicht vorkommt, die haben darauf hingewiesen, das war eine Zeit, in der Gott sein Angesicht vor uns verborgen hat. Wegen unserer Sünde. Also es ist das, was Martin Buber nannte Gottes Finsternis. Martin Buber hat ja zusammen mit Rosenzweig eine Übersetzung des Alten Testaments auf Deutsch gemacht. Das sollte quasi ein Geschenk sein an Deutschland, weil Deutschland so lange Zeit, Jahrhunderte, den Juden eine Heimat geboten hatte. Und diese Übersetzung sollte ein Abschiedsgeschenk sein. Und er selber, Martin Buber, konnte ja noch vor den Nazis fliehen nach Amerika und hat dann gleich in der Folge Vorträge gehalten mit dem Titel Gottesfinsternis. Und dieses Wort Gottesfinsternis hat er selber erfunden, so wie er in dieser Übersetzung viele Wörter erfunden hat. Zum Beispiel im Schöpfungsbericht, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Das wüst und leer, das ist auf Hebräisch Tohu wa Wohu. Und da hat er sich überlegt, wie könnte man das auf Deutsch ausdrücken, dass das auch rüberkommt, diese Gewalt von Worten. Tohu wa Wohu. Hat er übersetzt. Und die Erde war Irrsal und Wirrsal. Ja? Das gibt's doch nicht. Irrsal. Wirrsal. Das hat er erfunden, man versteht es auf Anhieb, ja? Und Gottes Finsternis, da sagt er sich, wenn die Sonne verfinstert wird durch den Mond, dann sprechen wir von einer Sonnenfinsternis. Aber die Sonne ist immer noch da. Und Gottes Finsternis heißt, dass eben Gott zwar existiert, aber wir nehmen ihn nicht mehr gleich wahr. Und das ist ein Problem des Menschen im 20. und 21. Jahrhundert in unserer westlichen Gesellschaft, könnt ihr sagen, nachchristlichen Gesellschaft. Viele sagen uns, sie spüren nichts von Gott. Aber das ist genau der Ausdruck dieser Gottesfinsternis. Das war in früheren Jahrhunderten ganz anders. Da war für die meisten Menschen klar, dass Gott existiert. Und jeden Tag, man musste nur die Augen aufmachen und Bäume, die blühen, anschauen oder die Tiere in ihrer ganzen Vielfalt, um Gottes Weisheit und Größe zu erkennen, den Sternenhimmel anschauen, es war klar. Aber für den modernen Menschen, nein. Martin Buber sagt, das ist Gottes Finsternis. Und darum hat also die Zeit des Buches Esther sehr viel mit unserer Zeit zu tun. Das ist auch so eine Zeit, wo Gott sagt, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Aber man hat gesucht, bis man doch irgendwie etwas finden würde. Und so hat man gesucht, wo kommen vier Wörter vor im Buch Esther, wo, sagen wir mal, die Anfangsbuchstaben, immer der Anfangsbuchstabe, zusammen den Namen Gottes ergibt. Ja, der Name Herr, also so wie in der Lutherbibel Herr mit Großbuchstaben, das ist im Hebräischen Yahweh. Und das spricht man im Judentum nicht aus, aus Ehrfurcht, um den Namen nicht zu missbrauchen. Aber man darf ihn natürlich schon aussprechen, aber eben nicht zum Eiteln, wie das dritte Gebot sagt. Und da haben sie gesucht und haben das gefunden, in Esther 1, Vers 20. Dort ist es angedeutet, He, merkt man, der erste Buchstabe ist also H. Und dann W, Vechol, W. Und dann Hanashim, wieder H. Und dann Yitnu, das ist J. Und das gibt den Namen Yahweh. Man schreibt nur J-H-W-H, also nur die Konsonanten. Es kommt also vor, aber vorne an den Wörtern und rückwärts gelesen. Ja? Und dann eine zweite Stelle haben wir gefunden. Esther 5, Vers 4. Ich komme auf diese Stelle dann später wieder zurück, aus gegebenem Anlass. Esther 5, Vers 4, da spricht Esther und sie sagt, Javo Hamelech Vehaman Hayom. Da ist es auch bei den Anfangsbuchstaben, ja, und hier aber vorwärts. Das ergibt den Namen Yahweh. Und ein drittes Mal in Esther 5, Vers 13. Aber mit den letzten Buchstaben am Ende. Ja? Also, Se, Enenu, das ist am Schluss ein W, das man als U ausspricht hier, Shove, wieder H, Li, und das ist wie ein J am Schluss. Und das gibt den Namen Yahweh. Aber rückwärts gelesen. Ja? Und ein viertes Mal in Esther 7,7. Und da auch am Schluss. Und zwar vorwärts gelesen. Ki, das ist das J am Schluss. Ki. Chalta, mit dem H am Schluss, Elav, das W, und Hara'a, das beschlossen ist gegen ihn, das Böse. Haman realisiert, dass das Unglück gegen ihn beschlossen ist. Und dort kommt der Name Jahwe vor, aber hier vorwärts. Das heißt, viermal kommt es vor. Zweimal am Anfang des Wortes, einmal vorwärts, einmal rückwärts. Zweimal hinten am Wort, vorwärts und einmal rückwärts. Gut, jetzt kann man sagen, ja, wahrscheinlich von der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist das kein Problem, das kommt ja sowieso sehr oft vor. Nein, ich habe das mal mit einem speziellen Programm, das kann man nicht mit jedem Bibelprogramm machen, durchgesucht im Alten Testament und habe dann gestaunt. Also so gefühlsmäßig hätte ich gesagt, das findet sich sehr oft. War überhaupt nicht so. Und also, dass es da in dieser Dichte in einem Bibelbuch, in 10 Kapiteln, so viermal vorkommt, das ist schon mal ungewöhnlich. Und dann eben diese Ordnung, vorne, vorwärts, rückwärts, hinten, vorwärts, rückwärts, ja. Und jetzt noch was. Es kommt genau an Schlüsselstellen vor, wo im Buch inhaltlich eine Wende stattfindet. Und das werde ich dann an den betreffenden Stellen später nochmals erwähnen. Das heißt also, der Name Gottes ist da, aber ganz versteckt. Und zwar gerade in dem, wie sich das Schicksal dann eben wendet, dreht. In der Geschichte des Volkes Israel. Das ist erstaunlich. Das zeigt eben auch in einer Zeit der Gottesfinsternis, wo viele Menschen sagen, wo ist Gott? Da wirkt Gott und handelt. Und es ist wichtig, dass man sich an Sprüche 3 hält. Dort steht nämlich Folgendes. Der weise König Salomo sagt in Sprüche 3, Vers 5, Vertraue auf den Herrn. Das ist im Hebräischen Yahweh. Das heißt, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Das ist Gottes Eigenname. Vertraue auf Yahweh mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt übrigens nicht, und denke nicht. Salomo war der weiseste König zu seiner Zeit. Aber er sagt, stütz dich nicht auf deinen Verstand, als wäre das die letzte Instanz, auf die du vertrauen kannst, sondern vertraue auf Gott und sein Wort. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und jetzt kommt es. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und er wird gerade machen deine Pfade. Also man muss ganz genau schauen und darauf achten, auf Gottes Führungen und Fügungen. Und dann erkennt man, wie Gott handelt. In der Geschichte der Völker und auch im persönlichen Leben. Und das ist so etwas Wunderbares. Je älter man wird, desto mehr kann man so zurückschauen. Ich mag mich erinnern als Kind. Da habe ich zugehört, wie meine Mutter mit einer alten Freundin gesprochen hat, die sie wieder gesehen hat in der französischen Schweiz. Und dann sagt die, ja, also vor 20 Jahren und so. Wow, die können sprechen, vor 20 Jahren. Ja, also das ist jetzt aus der Perspektive eines Kindes, ja. Und dann, heute kann man sagen, ja, das war damals vor 50 Jahren. Ich mag mich ganz genau erinnern, ja, und wie das war. Und ja, eben, man kann da über gewisse Distanzen, doch über ein halbes Jahrhundert und noch mehr, ja, in meinem Fall, zurückblicken. Meine erste Erinnerung habe ich noch mit 2 Jahren im Zürcher Zoo. Flamingos. Die sehe ich noch vor mir. Ja? Und gerade dort nach dem Eingang, ja? Ja, also kann ich 60 Jahre so zurückdenken und wenn ich so mein Leben anschaue, dann sehe ich einen roten Faden. Dass ich genau dort musste ich mit diesen Leuten zusammenkommen. Und das war ganz wichtig, dass so und so. Und diese Fügung, dass dort die Türen zugingen. Und das ist wunderbar. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und er wird gerade machen deine Pfade. Und das ist etwas Wunderbares, was wir so in diesem ersten Teil vor der Pause mit uns nehmen wollen. Gott handelt oft ganz verborgen. Aber er handelt. Und wenn man die Augen offen hat, dann erkennt man Gottes Namen. In allen möglichen Wendungen des Lebens und überhaupt auch der Weltgeschichte. Dann machen wir jetzt eine Pause von 10 Minuten und da öffnen wir die Fenster, um die Aerosole hinaustragen zu lassen und man kann auch ein bisschen aufstehen und nachher machen wir um 9:30 weiter. Wir fahren weiter und wollen jetzt auch noch etwas, was die Geschichtlichkeit des Buches anbetrifft, zusammen anschauen. Ich lese zu Beginn Esther 1 ab Vers 1. Und es geschah in den Tagen des Ahasveros. Das ist der Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Landschaften regierte. In jenen Tagen, als der König Ahasveros auf dem Thron seines Königreiches saß, der in der Burg Susan war, im dritten Jahr seiner Regierung, da gab er ein Gastmahl allen Fürsten und Knechten und den Mächtigen von Persien und Medien, den Vornehmen und Fürsten der Landschaften vor ihm. Also den herrlichen Reichtum seines Königreichs und die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, 180 Tage, sehen ließ. Und als diese Tage vollendet waren, gab der König allem Volk, das sich in der Burg Susan befand, vom Größten bis zum Kleinsten ein Gastmahl von 7 Tagen im Hof des Gartens des königlichen Palastes. Weißes und purpurblaues Leinen war befestigt mit Schnüren aus Byssus und Purpur an silbernen Ringen und weißen Marmor und weißen Marmorsäulen, Polster aus Gold und Silber, lagen auf einem Pflaster von Alabaster und Marmor und Perlmutter und schwarzem Marmor. Und man reichte das Getränk in goldenen Gefäßen. Und die Gefäße waren voneinander verschieden. Und königlichen Wein gab es in Menge. Nach der Freigebigkeit des Königs. Und das Trinken geschah der Anordnung entsprechend ohne Zwang. Denn so hatte der König allen Obersten seines Hauses angeordnet, dass sie tun sollen nach jedermanns Belieben. Auch die Königin Vasti gab ein Gastmahl für die Frauen im königlichen Haus des Königs Ahasveros. Am 7. Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl er Mehuman, Bista, Harbona, Bigda und Abagda, Seta und Karkas, den 7 Hofbeamten, die vor dem König Ahasveros dienten, die Königin Vasti mit der königlichen Krone vor den König zu bringen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen. Denn sie war schön von Aussehen. Aber die Königin Vasti weigerte sich, auf das Wort des Königs zu kommen. Da sie ihr durch die Hofbeamten überbracht wurde, da erzürnte der König sehr und sein Zorn entbrannte in ihm. Zunächst einmal bis hierhin. Das Buch Esther wird also eröffnet. Ich könnte sagen, der Vorhang geht auf, die Szene auf der Bühne. Ahasveros sitzt auf seinem Thron. Und zwar, wie ausdrücklich gesagt, im dritten Jahr seiner Regierung. Aus der Geschichte wissen wir, Ahasveros, die alten Griechen nannten ihn Xerxes. Darum in Geschichtsbüchern wird er genannt Xerxes der Erste. Regierte von 486 bis 465 vor Christus. Und wurde dann im Schlafzimmer ermordet. Nun, dieser Mann war sprichwörtlich reich. Also das wissen wir aus der Geschichte, dass dieser Mann einen Reichtum zusammenbrachte und auch ein Heer auf die Beine stellte, wie das offensichtlich die alte Welt bis dahin zuvor noch nie gesehen hatte. Und nun, dieser Mann wird da vorgestellt als Herrscher über das Persische Reich, Hier auf der Karte sieht man, das reichte also von Äthiopien. Es ist so, im Hebräischen steht für Äthiopien Kusch. Und Kusch meint zunächst eigentlich Nordsudan, das Land südlich von Ägypten. Ja? Im weiteren Sinn kann es dann auch mehr umfassen. Aber Kusch, also von Sudan über Ägypten, Libyen und dann bis nach Indien, also bis über den Indus hinaus. Das wäre also heute bis nach Pakistan. Das war dieses Reich. Und man stellt fest, das ging also über drei Kontinente hinweg. Sensationell. Das ist das persische Weltreich, das er beherrscht hatte. Und hier wird gesprochen in Vers 1 über 127 Landschaften. Man muss sich im Klaren sein. Gottlose Akademiker haben in der Vergangenheit ja alles in der Bibel in Frage zu stellen versucht. Und natürlich auch das Buch Esther. Das wurde abgetan als ein jüdischer Roman, eine jüdische Novelle, ja, also historisch ohne Wert und eben Bibelgläubige, die glauben halt an Legenden, ja. Aber wenn man jetzt mal wissenschaftlich da rangeht und sich fragt, oh, im dritten Jahr seiner Regierung, da macht er ein Riesenfest, ein halbes Jahr, und stellt seinen ganzen Pomp aus. Also 180 Tage. Und dann noch eine Spezialeinladung für das Volk in der Hauptstadt Susan. Ja, warum genau im dritten Jahr? Nun, wir wissen aus der Geschichte, vom Jahr 1 bis zu diesem Zeitpunkt, da haben wir diese schwierige Zeit von 2 Jahren Aufstand in Ägypten. Gab es einen massiven Aufstand, unterstützt übrigens von Athen in Griechenland, gegen das persische Reich. Die wollten sich unabhängig machen. Und da musste natürlich die persische Armee dort eingreifen. Und es gab dann auch noch in dieser Zeit einen Aufstand in Babylon. Auch Babylon hat also um Unabhängigkeit gekämpft. Und 483 waren all diese Aufstände niedergeschlagen. Ja? Nun, das Jahr 1 von Ahasverus, das beginnt nicht mit 1. Januar, ja, sondern halt ein bisschen versetzt zu unserem Kalender. Darum ist ein Jahr in der Bibel oft über 2 Jahre zu zählen, also 486, 485. Das ist das erste Jahr in diesem Bereich. Und dann das zweite Jahr, 485, 484, und das dritte Jahr, 484 bis 483. Und wirklich, 483, da war Xerxes, Ahasverus, auf der Höhe seiner Macht. Und darum dieses große Fest. Und jetzt haben wir aber gerade von einem Drama gelesen. Die Frau, Vasti, wollte nicht kommen für den Höhepunkt der Festlichkeiten, hat den Gehorsam verweigert und das hat eine Riesensache ausgelöst. Jetzt nicht Rebellion in Ägypten, nicht in Babylon, sondern Rebellion im eigenen Haus. Also die Frau akzeptiert nicht, was der Mann wollte. Und das führt dazu, dass Vasti dann abgesetzt wird als Königin. Und es wird eine andere Königin gesucht. Und so werden wir sehen, kommt schließlich dieses jüdische Mädchen Esther zu dieser Position. An der Spitze des persischen Weltreichs. Ja? Und wenn man sich nur schon jetzt mal vorstellt, was war das für ein Moment, als Ahasverus, wie wir noch sehen werden, Esther sagt beim Gastmahl: Esther, was möchtest du von mir? Bis zur Hälfte meines Königreiches. Und es soll dir werden. Wow. Das wäre die Gelegenheit gewesen für ein Großisrael, ja? Die Hälfte von diesem Reich auf drei Kontinenten. Sie hat das nicht gewollt. Sie hat einen anderen Wunsch gehabt. Das jüdische Volk, das vor der Totalvernichtung, also vor einer Shoah, man kann sagen eine Vorwegnahme von Hitler, stand, dass dieses Volk gerettet wird. Ja, aber ich will einfach damit sagen, da kommt also diese große Wende, was, die wird abgesetzt und es soll eine andere kommen und die wird dann gesucht, wie wir noch sehen werden. Und wann wird Esther Königin? In Kapitel 2, Vers 16 lese ich. Und Esther wurde zum König Ahasveros in sein königliches Haus geholt. Im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stadt. Ja, aber das ist ja das 7. Jahr. Und das Drama geschah ja im 3. Jahr. Nun, ein aufmerksamer Bibelleser stellt sich die Frage, warum diese lange Zeit? Nun, muss man in den Geschichtsbüchern schauen. In diese Zwischenzeit fallen diese Kriege, die wir in der Schule in Geschichte hatten, die Perserkriege, vielleicht kommt das ein plötzlich wieder, hatten wir doch mal das Thema, die Perserkriege. Das waren diese verheerenden Kriege. Die Perser wollten nämlich das Reich ausdehnen und auch Griechenland richtig erobern. Und die Griechen haben sich heldenmütig gewehrt. Und das endete mit einer Katastrophe. Ich habe schon gesagt, Ahasveros, Xerxes, der Erste hat ein Heer auf die Beine gestellt, wie man das noch nie gesehen hat in der Geschichte zuvor, und ist gegen die Griechen losgegangen. Und die Griechen haben sich so gewehrt. Und dann kam es, vielleicht erinnert man sich, 480 zu dieser Niederlage von Salamis. Eine ganz berühmte Seeschlacht, ja, mit der Flotte der Perser. Und die Griechen haben die Perser so gedemütigt. Muss man sich vorstellen, ein kleines Volk gegen dieses Riesenreich. Die haben gewonnen. Und nun, all das fällt in diese Zeit hinein, diese Perserkriege, bis hin zu dieser schändlichen Niederlage. Und nach dieser Niederlage ging Xerxes, der mit dabei war, mit dem Heer, mit nach Hause, nach Susan. Ja, da sind wir. In diesem Jahr 480, 479, da wird Esther Königin. Das passt so genau mit der Geschichte zusammen. Das ist fantastisch. Aber die Bibel erwähnt jetzt das nicht, weil das hier nicht das wichtige Thema ist, die Niederlage der Perser und so, sondern es geht um diesen Wechsel, Vasti, Esther. Und Esther wird schließlich zur Retterin des jüdischen Volkes. Aber so detailliert und so präzise ist Gottes Wort. Nicht wahr? Da wird genau gesagt, im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und da gibt es Leute, die sagen, das ist ein Märchenbuch. Ja, aber im Märchenbuch, da beginnt es zum Beispiel bei Hänsel und Gretel. Es war einmal, ja? Ja, wann? Vielleicht in der Zeit von Karl dem Großen. Um 800. Ja, das weiß man nicht. Es war einmal. Und dann haben sich Hänsel und Gretel verirrt im Wald. Wo? Es wird nicht gesagt. Vielleicht könnte man denken, der Schwarzwald. Aber das wird nicht gesagt. Warum? Weil es für Märchen auch nicht wichtig ist. Weil es da nicht um Dinge geht, die in Raum und Zeit stattgefunden haben. Aber in der Bibel, da finden wir eine Chronologie durch die ganze Bibel hindurch, vom Alten Testament rüber bis ins Neue Testament. Warum? Weil es hier geht um den wahren Gott, der in Raum und Zeit handelt und eingreift. Und wenn man die Augen offen hat und ihn erkennt, dann sieht man, wie Gott handelt und dich alles in der Hand hat, die Fäden der Geschichte in seiner Hand hat. Und darum wird das eben alles so präzise in der Bibel angegeben. Nun, in der Geschichte heißt er Xerxes, weil die Griechen haben dieses schwierige Wort, ich habe das auf dem Skript ganz am Anfang aufgeführt, altpersisch Chshayarshan. Chshayarshan, Chsh, das haben sie als X, ja, gemacht. Und im Elamitischen, das ist die Sprache, die eigentlich speziell die Region von Susan, die Hauptstadt, kennzeichnete, dort sagte man Ik Shersha, ja, Ik Shersha. Und das ist im Hebräischen Achsh, Achashverosh. Ja, das gibt diesen Namen. Auf Deutsch sagt man Ahasveros, aber Achashverosh sagt man auf Hebräisch. Er war übrigens der Sohn von Darius, dem Ersten, Hystaspes. Der spielt in der Bibel auch eine wichtige Rolle. In der Zeit von Sacharja und Haggai, den treuen Propheten. Und dem Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Ja, und also Ahasveros war ein Sohn von diesem Darius, der in Haggai 1 und Sacharja 1 erwähnt wird und auch im Buch Esra, ja, ist er ganz wichtig. Und seine Mutter war die Prinzessin Atossa. Und die wiederum war eine Tochter von Kyros, dem Zweiten. Kyros, das war dieser König, der das babylonische Weltreich besiegte. Und dann den Juden sagte, ihr dürft wieder nach Hause gehen. Und das war etwas ganz Grandioses. Er sagte auch, ihr dürft den Tempel wieder aufbauen und die Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Und das war alles in Jesaja 44, 45 vorausgesagt. Er war mit Namen prophezeit. Koresh. Das ist, dann die Griechen haben gesagt, Kyros. Ja? Darum sagen wir in der Geschichte Kyros oder Kyros. Aber im Hebräischen sagt man Koresh. Und der wird dort mit Namen prophezeit. 170 Jahre bevor er in der Geschichte auftrat. Das ist also der Vater von diesem Ahasveros gewesen. Und jetzt ist noch etwas Interessantes. In Daniel 11 wird Ahasveros prophezeit. Und zwar können wir aufschlagen, Daniel 11. Daniel lebte da in der Zeit von König Kyros oder Kores, der eben den Juden die Erlaubnis gab, ihr dürft wieder nach Hause gehen. Und dann ging ja ein Überrest von Zehntausenden zurück ins Land. Die haben die Stadt wieder aufgebaut und den Tempel. Aber viele blieben in der Zerstreuung. Und da lesen wir in Daniel 11, ein Engel kam zu Daniel und musste ihm die Zukunft Israels voraussagen. Daniel 11, Vers 1. Und auch ich stand im ersten Jahr Darius des Meders, das war der Unterkönig von Kyros, der über Babylon, Provinz Babylon, regierte. Und auch ich stand im ersten Jahr Darius des Meders ihm bei als Helfer und Schutz, sagt der Engel. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufreizen. Also, da lebte er zur Zeit von Kyros. Das war der erste König des persischen Weltreiches, nachdem das Weltreich Babylon besiegt worden war. Ja? Übrigens, Kapitel 10, 11 und 12 in Daniel, die bilden eine Einheit. Und in 10, Vers 1 heißt es, im dritten Jahr Kores, des Königs von Persien, wurde Daniel, der Belsazar genannt wird, eine Sache offenbart. Und dann wird das alles hier mitgeteilt. Kapitel 10, 11, 12. Und jetzt eben sagt der Engel, ich sage dir die Wahrheit, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Also wusste man, nach Kores kommt 1, 2, 3, ja, gehen wir mal durch. Kyros. Da haben wir es. Dann kam Kambyses. Dann kam Gaumata. Und dann Darius, der Erste. Wissen wir es, der Papa. Und schließlich der vierte, Xerxes. Und von dem wusste man, der wird ganz besonders reich sein. Jawohl. Der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufreizen. Und das hat er gemacht. Der hat ein Heer auf die Beine gestellt und hat eben diese berühmten Perserkriege geführt, die schließlich zur Katastrophe geführt haben, eben mit der Schlacht von Salamis. Und dann ist der König mit Schimpf und Schande nach Hause gegangen und hat sich dann anderen Themen gewidmet, eben heiraten. Ja, aber sieht man, mit welcher Präzision das hier prophezeit ist. Und ich habe auf dem Skript ja angegeben, alle diese Könige, also Kambyses, Gaumata, Darius, Ahasveros, da habe ich Fußnoten angegeben und da sieht man, die werden in der Bibel mit den hebräischen Namen bezeichnet und ich habe überall Bibelstellen angegeben, wo die vorkommen im Bibeltext. Aber eben der vierte, das ist jetzt der Mann, der König im Buch Esther. Ich möchte der Vollständigkeit halber noch etwas hinzufügen bei Daniel 11. Und zwar Vers 3. Und ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Aber nicht für seine Nachkommen wird es sein. Und nicht entsprechend der Macht, mit der er geherrscht hat. Denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden unter Ausschluss von jenen. Klingt ein bisschen mysteriös, oder? Aber jedes Wort war deutsch. Nun, wir werden gleich sehen, dieser tapfere König, der hier beschrieben wird, ist ganz genau Alexander der Große, der mit 10.000 Soldaten, er selber war 20, mit 10.000 Soldaten brach er auf von Griechenland und eroberte in der sagenhaften Zeit von 13 Jahren das ganze Persische Reich bis nach Indien, über den Indus hinaus. Unglaublich. Und was hat diesen Mann motiviert, das ganze Perserreich zusammenzuschlagen? Nun, seine Motivation war, Rache. Für das, was die Perser den Griechen damals angetan haben, unter Ahasverus. Ja, aber sie haben ja gewonnen, die Griechen. Ja. Aber das, was die Perser ihnen mit diesen Kriegen angetan hat, das hat gewissermaßen in dem Volk einen Hass auf die Perser zurückgelassen, der von Generation zu Generation weiterging. Und darum wird das in Daniel hier erwähnt, nachdem Xerxes erwähnt worden ist, dass dann ein tapferer König kommt, der mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln wird. Und sobald er aufgestanden ist, ja, 13 Jahre, mit 33 starb er, wahrscheinlich an Malaria in Babylon, als er den Turm von Babel wieder aufbauen wollte. War aus. Kam aufgestanden, Riesenreich in der Hand. Es gibt eine Anekdote, aber die stimmt nicht. Aber sie drückt etwas aus. Die Anekdote sagt, als dann schließlich Alexander alles da erobert hatte, habe er geweint, weil es nichts mehr gab, was er erobern konnte. Ja, aber eben so schnell aufgestanden und schon ist alles vorbei. Und dann heißt es, und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Ja. Kaum war er gestorben, haben die Generäle sich gestritten um das Riesenreich, das griechische Weltreich. Und die haben ganz lange Bürgerkrieg geführt. In der Schule haben wir das vielleicht mal gelernt. Das waren die Diadochenkriege. Diadochen heißt Nachfolger. Das war so ein Thema in Geschichte, die Diadochenkriege. Und die haben durch diese Bürgerkriege letztlich das große Reich in vier größere Blöcke auseinandergerissen. Und wenn man die anschaut, im Geschichtsatlas, zum Beispiel im Putzker, ja, zu meiner Zeit war der Putzker der große Geschichtsatlas, den wir benutzen mussten. Im Putzker gibt es eine wunderbare Darstellung von diesen vier Teilreichen. Und genau so, eines ist im Norden, eines geht meist nach Süden, eines nach Osten, das andere nach Westen. Exakt wie es hier steht, nach den vier Winden des Himmels zerteilt werden. Aber nicht für seine Nachkommen wird es sein. Ja, aber Alexander hatte doch einen Sohn, der ihm geboren wurde. Aber das war ein kleiner Junge und er bekam nicht die Herrschaft. Das haben die Generäle unter sich aufgeteilt. Und so wurde also kein Nachkomme von Alex, eben Herrscher nach ihm. Und die das aufgeteilt haben, die haben eben nicht entsprechend der Macht, mit der er geherrscht hatte. Denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden unter Ausschluss von jenen, das heißt von seinen Nachkommen. Jedes Wort geht auf. Und so können wir übrigens weitergehen mit Daniel 11. Ich habe mal durchgezählt, die einzelnen Prophezeiungen, wie sie sich in der Geschichte erfüllt haben. Ich bin auf über 150 erfüllte Prophezeiungen gekommen, nur in dem Kapitel. Das ist sensationell. Nicht wahr? Und in der Wahrscheinlichkeitsrechnung spielt auch noch eine wichtige Rolle die Ereignisse, die man zum Beispiel voraussagt, in der Reihenfolge. Ja? Wenn man noch die genaue Reihenfolge angibt, wird es alles ein bisschen schwieriger. Und alles genau in der richtigen Reihenfolge hat sich so erfüllt. Und ich habe ein Büchlein geschrieben darüber, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Und da behandle ich alle Prophezeiungen aus dem Buch Daniel und natürlich auch alle diese über 150 aus Kapitel 11. Das ist einfach sensationell. Ich mag mich noch erinnern, wie ich als Teenager das zum ersten Mal in einem Kommentar so gelesen habe. Einen alten Kommentar aus dem 19. Jahrhundert. Ich war einfach gefesselt. Also der Kommentar war geschrieben ohne Untertitel, ohne Zwischentitel, ja. Überhaupt nicht aufgelockert, ja, so ein richtiger Bandwurm. Wer liest heute noch von den jungen Leuten Bücher aus dem 19. Jahrhundert? Obwohl das so gute Bücher sind. Das war ein Kommentar von Darby und Kelly über das Buch Daniel. Ich war fasziniert. Und das hat mich richtig so geprägt. Ich hatte dann auch nie das Problem mit Zweifel an der Bibel. Ich meine, wenn man das selber mal so durchstudiert, jeden Punkt, wie sich das alles erfüllt, das ist unglaublich. Und da kann man jeden Kritiker kann man damit widerlegen. Da keine eine Chance. Ja? Ich weiß mal in einem Blog, da hat einer da über die Bibel hergefahren und so, und dann habe ich als Beispiel für die Glaubwürdigkeit habe ich aus meinem Buch da, ja, mit Copy-Paste, geht ja ganz einfach, jupp, da hast du reingemacht über die 150 Prophezeiungen. Und dann hat der Atheist hat sich entschuldigt bei den anderen Atheisten. Oh, tut mir so leid, dass ich so einen Blödsinn gemacht habe. War ihm so peinlich, ja? Und jetzt gab es nichts mehr zu sagen. Aber das ist nicht ich, sondern das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist so kraftvoll und so präzise, so genau. Und das ist so wunderbar. Und darum können wir all das, auch was wir jetzt im Buch Esther anschauen, mit vollem Vertrauen lesen. Es ist die Wahrheit. Aber jetzt ist noch schöner. Jetzt werden wir sehen, das ist nicht nur einfach alles so passiert. Und es stimmt genau, wie das im Buch Esther da beschrieben wird. Dieses ganze Drama und den Plan der Vernichtung Israels und dann wird dieses Volk gerettet auf wunderbare Weise. Nein, es ist noch mehr. Das ganze Buch hat eine übertragene Bedeutung und illustriert, Wie ist das bei Menschen mit Geist und Seele und Körper und Fleisch und Geist? Und werden noch mehr sehen. Das war nur vereinfacht. Ja, so als Einstieg. Aber wird alles wunderbar erklärt. Das erinnert mich an Genetik. Das ist ja eine großartige Entdeckung, so ab 1950, dass man gesehen hat, dass wir in all unseren Zellen haben wir ein Riesenmolekül, DNA genannt. Und da ist ein Programm drauf, wo genau steht, wie in all meinen Zellen, wie man mich bauen muss. Und bei einem Krokodil steht, wie man ein Krokodil bauen muss. Und in einer Erbse steht, wie man die Erbsenpflanze bauen muss. Und diese Entdeckung, dass da in jeder Zelle ein Code enthalten ist mit vier Zeichen. Und je nachdem, wie die Zeichen angeordnet sind, in welcher Reihenfolge, bedeutet es etwas anderes. Der ganze Bauplan aufgeschrieben. Ja, sensationell. Aber jetzt hat man noch mehr herausgefunden. In den Zellen wird abgelesen auf diesem Programm von Anfang, ja. Und dann werden nach diesem Ablesen werden Proteine produziert. Und alles andere geht weiter. Und jetzt hat man gemerkt, aber da gibt es manchmal plötzlich den Fall, dass in den Zellen abgelesen wird, nicht ab dem Anfang, sondern etwas verschoben wird abgelesen. Und da bedeutet das etwas anderes. Man kann sich vorstellen, das wäre so, wir würden ein Buch schreiben, ja, irgendeine Geschichte, Familiengeschichte, sagen wir. Und dann ist es aber so, wenn man ab dem 500. Buchstaben beginnt zu lesen, dann gibt es eine andere Geschichte. Es ist wirklich so. Aber in der Bibel ist es auch so. Wir sehen die Geschichte mit Esther und Ahasveros, Mordechai und Haman und so weiter. Und dann sehen wir, die ganze Geschichte hat nach einem anderen Code gelesen, nochmals eine Bedeutung, wo uns der Römer und der Galaterbrief und so weiter vorgestellt wird. Das ist Gottes Wort. Ja, also ich hoffe, wir haben Hunger, um morgen weiterzufahren.